Okay, bevor wir so ein bisschen mehr in das gehen, so für das neue Jahr, möchte ich vorher noch über einen Fluss sprechen. Wir haben ja die vier Hauptströme im Paradies noch nicht ganz durchgenommen. Wir haben zwei durchgenommen, aber eigentlich kommt noch einer davor, aber ich möchte heute über den Euphrat reden. Weil ich denke, dass das dran ist. Eigentlich, ja, der andere, den machen wir auch noch mal irgendwann. Aber immerhin ist nur noch einer übrig, ne? Ich meine, das ist ja schon mal super. Genau. Halleluja. 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 Ist dein Geist schon aktiviert? Was glaube ich denn nicht? Aber jetzt können wir noch aktivieren unseren Geist. Halleluja. Wow. Okay, super. So, erste, was wir machen 2018. Jeder, der was hingelegt hat, könnt ihr alles wieder wegholen. Ja, echt jetzt. Hol das mal alles weg. Halleluja. Okay, ich werde später nochmal darauf mehr sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass es viel darum gehen wird, Altes wegzuräumen und bereit zu sein für Neues, was der Herr hat. Und wir können aus Dingen manchmal eine Tradition machen, aber Tradition an sich hat keine Kraft. Ich habe mal zum Beispiel gesagt am Anfang, als wir damit angefangen haben, da ich gesagt habe, hey, Gott will das Wort Gottes bestätigen, was gepredigt wird, aber zum Beispiel habe ich gesagt, nicht jeder Gastsprecher kann das verstehen. Und es hat angefangen, Gastsprecher kamen da und das war alles voll. Und mancher Gastsprecher denkt natürlich, was ist mit denen los? Haben die ein Problem oder was? Ja. Und das ist halt, bei jedem hat Jesus gespuckt auf die Erde und einen Brei gemacht. Weißt du, aber wir neigen oftmals dazu, um einer Traditionswillen etwas zu machen, was an sich natürlich hat es Kraft, aber es kommt natürlich auch einfach auf unsere Herzen drauf an und wie ist gerade einfach die Salbung oder was will der Herr einfach tun? Ich möchte es überhaupt nicht kleinreden. Ich meine, der Herr hat ja gesagt, er möchte was tun, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dass die Sachen da liegen. Und aber trotzdem müssen wir bereit sein, einfach etwas Neues auch zu hören vom Herrn. Und natürlich möchte ich auch sagen, weißt du, wenn Gastsprecher kommen und die haben das jetzt nicht so auf dem Schirm oder die Erkenntnis nicht oder diese Salbung nicht, wird das nicht diese Auswirkungen haben. Und es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, im Geist mehr und mehr zu wandeln und hineinzukommen, was Gott hat. Ja, aber natürlich kannst du trotzdem deinen Glauben aktivieren und sagen, ich habe trotzdem Glauben, dass Gott etwas tun möchte, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Ja, also wenn du möchtest, kannst du nach vorne kommen und du legst es einfach hier vor. Aber du musst es nicht. Nach dem Gottesdienst sammle ich das ein. Das ist das Neue, es gehört jetzt mir. Die haben zu den Füßen der Apostel alles hingelegt und die Apostel verteilten, wie jeder bedürftig war. So. Okay, gut. Halleluja. Ja. Halleluja. Ich segne das. Hey, egal mit, was jetzt die Erwartungen sind, ich danke dir, dass du die Erwartungen übersteigen wirst. In dem Namen Jesus Christus. Ich danke dir für das Herz, was einfach im Glauben jetzt hier gekommen ist und das hingelegt hat, Herr. Und ich bete, dass du mit deiner Salbung kommst. In dem Namen Jesus Christus. Und das, was du dort hineingegeben hast, das bete ich, Vater, Herr, was du in Thomas' Herz hineingegeben hast, dass genau das, Herr, in Erfüllung kommt, in dem Namen Jesu, weil du groß bist und du übertriffst unsere Erwartungen, Herr. Und wir danken dir dafür, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Empfange! Halleluja. Okay, gut, gehen weiter. Natürlich habe ich es dagegen, wenn du nächsten Sonntag das wieder hinlegst, aber Ich wollte das einfach demonstrieren. Irgendwie, ich hatte das die ganze Zeit im Herzen, das einfach zu tun. Dass wir einfach verstehen, manchmal, wir können etwas machen, aber es geht einfach um unsere Herzen bei dem allen, okay? Das ist einfach mir ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach verstehen. Okay, ich möchte erstmal über den Euphrat sprechen. Und dann werden wir noch so gucken, was der Herr so einfach tun will und werde auch ein paar Eindrücke sagen für das Jahr 2018. Der Euphrat, das ist ein interessanter Strom, der war ungefähr 2700 Kilometer. Und das war so einer der längsten Flüsse. Und in der Bibel wird er als der große Fluss oder große Strom bezeichnet. Und er hat eine starke Strömung und war daher auch nur um Unterlauf schiffbar. So, nun eine Bedeutung des Euphrats ist Fruchtbarkeit. Ja, es ist ein sehr langer Fluss und auch sehr stark, eine starke Strömung, aber hat auch mit Fruchtbarkeit zu tun. Und in Hohelied 4, Vers 12 steht, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. So, Gott möchte, wenn man so will, sind wir so ein Garten Gottes. Ja, wir sind so sein Garten und er möchte, dass wir als Garten blühen, dass wir als ein Garten blühen und Frucht hervorbringen und schön aussehen. So, er achtet auf unseren Garten. So, ne? Ja, Marion zum Beispiel, die hat bestimmt einen wunderbaren Garten. Ne? Ich war schon länger nicht mehr da, aber ne, wenn man hört, Marion, die pflegt den Garten und macht den Garten. Wenn du hinkommst, ist er bestimmt schön. Wenn du jetzt zu uns kommst und ich zeig dir, dass der Garten, wirst du sagen, wie, das ist Garten? Also, weil das ist alles noch im Unsichtbaren bei uns. Ne? Das ist noch nicht da. Im Geist bist du begeistert, wenn du unseren Garten siehst. Denkst, es ist der Beste auf der Welt. Ne? Aber jetzt im Sichtbaren ist einfach noch nicht da. Aber ne, wenn du bei Marion, denke ich, hingehen, wirst du sehen, wirst du sagen, boah. Ne? Und so möchte der Herr, dass wir ein wundervoller Garten sind. Und weißt du, der Herr pflegt uns und er schaut. Und er vergleicht das so im Hohelied, diese Liebe mit einem Garten. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Weißt du, sowas bedeutet ein verschlossener Garten. Ich denke nicht, dass ne, auch Marion oder auch wir zu Hause, für jedem ist die Tür in dem Garten offen und jeder kann reinkommen. Nein, da ist eine Tür, eine verschlossene Tür und da darf kein Unberechtigter rein. Also Gott sagt, wir sind sein Garten und er achtet auf uns und er sagt, hey, du bist meine Braut, du bist mein Garten, du bist da ein Ort, wo ich etwas pflanzen kann, wo Frucht hervorbringen kann, soll. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Überleg dir das mal, eine Quelle, die ist versiegelt. Da darf nicht jeder rangehen und einfach was trinken. Die ist versiegelt. So, also hier siehst du, da ist ein Garten. Natürlich, Hohelied sehen wir, dass es auch um Liebe natürlich geht, um eine intime Liebe. Aber man kann auch so sagen, weißt du, er achtet auf uns als auf einen Garten. Er achtet, was passiert bei uns. Und er ist sehr dran interessiert an Frucht. Ja, wir sehen das zum Beispiel in einem Gleichnis, da sagt Jesus, ja, da war ein Baum und er brachte keine Frucht. Und dann sagte er, nach einem Jahr, ne? Oder? Nee, aber nach einem Jahr, ja, das war was anderes, aber nach einem Jahr hat er gesagt, er gibt nochmal Zeit, Frucht zu bringen. Und nach einem Jahr kommt er und wenn er keine Frucht hat, wird er abgehauen. So, ich glaube, es war ein Jahr. Und auf jeden Fall, siehst du an dieser Stelle, da kam wieder der Chef vom Garten kam und hat geguckt und hat gesagt, nein, der Baum hat immer noch keine Frucht gebracht, okay, wird er abgehauen. Oder der Baum hat Frucht gebracht oder da ist nur eine Kleinigkeit, okay, machen wir weiter. Gott hat Interesse daran, Frucht hervorzubringen in seinem Garten, in uns. Alles, was Gott anfasst, verändert sich zum Guten. Alles, was er berührt, wird gut. Alles, was er berührt, wird verändert. So, deswegen ist es wunderbar, Berührungen Gottes in unserem Leben zu haben, weil das eine veränderte Kraft in uns hervorbringt. So, und in Jesaja 58, 11 lesen wir, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. So, das ist so, was Gott vorhat. Er möchte, dass wir immer Frucht bringen. Dass wir niemals versiegen. So, das ist so, was Gott sich wünscht. Ja, was so sein Herz ist. Er möchte, dass es uns wohl ergeht in unserem ganzen Leben. Und hier sehen wir, wir sollen nicht ab und zu mal sprudeln oder ab und zu mal ein paar gute Tage haben, wo es fließt, sondern Gott möchte, dass unsere Quelle niemals versiegt, dass es immer fortwährend fließt. Halleluja. Das ist so wunderbar, beständig sprudelt, eine Quelle, die beständig sprudelt. So, wenn wir der Garten sind, dann wird Gott uns bewässern. Er hat Interesse daran, Wasser fließen zu lassen. Dein Plan ist mit uns, nicht uns zu einer Wüste zu machen, sondern sein Plan mit uns ist, dass wir ein bewässerter Garten werden. Halleluja. Das ist so wunderbar. Und guck mal, wo wird er uns sättigen? Wo wird er uns sättigen? Das haben wir gelesen. Deine Seele in der Dürre sättigen. So, manche denken, ja, weißt du, bei mir ist alles so trocken. Ja, der Herr hat verheißen, dass er dich in der Dürre Wasser aufkommen lassen wird. Die Verheißung ist nicht, du wirst niemals in die Dürre kommen. Die Verheißung ist, er wird dich in der Dürre sättigen. Und das Problem bei vielen Christen ist, sie wundern sich, warum bin ich in der Wüste? Du solltest dich nicht wundern, dass du in der Wüste bist, du solltest dich wundern, warum du kein Wasser in der Wüste hast. Weil Gott hat nie verheißen, das Leben mit ihm wird locker und flockig und null Probleme und was. Er sagt, in der Dürre werde ich dich sättigen. In der Dürre. So, das Wunderbare ist, weißt du, wenn du dich umguckst in Greiz, vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit Leuten und die sagten, wie hältst du das hier aus in Greiz? Ich habe gesagt, also dann habe ich so drüber nachgedacht, ne? Weil so, alles ist so dürre und so. Und habe ich gedacht, naja, eigentlich, weißt du, okay, ich komme ja schon fast aus einer Großstadt, ne? Wir sind in einem Dorf aufgewachsen, da hatten wir so knapp 2000 Einwohner. Jetzt wohnen wir in einem Dorf, die haben so 440 Einwohner. Also für die komme ich so aus Berlin oder so. Weißt du, ne, und du denkst vielleicht, ich lebe hier in Greiz, aber ihr habt auch Geschäfte hier in Greiz, ne? Das ist, die haben wir jetzt nicht. Also haben wir da eigentlich nicht so viel. Aber weißt du, ich habe so gedacht, bin heute Morgen so aufgestanden, habe so rausgeguckt und ich sage das wirklich, wir haben den schönsten Himmel bei uns im Ort. Wir haben den schönsten Himmel. Immer wenn du reinfährst über den Feldweg, so einen Himmel habe ich noch nie gesehen. Ne? Ich will immer Fotos machen beim Autofahren, kriege ich immer Ärger. Mit meiner Frau. Und ich will immer, ich sage, guck, hast du sowas, den Himmel schon gesehen? Ich habe meinen Kindern schon erzählt, das ist der schönste Himmel. Und interessant ist, wenn uns manche Leute besuchen kommen, dann sagen sie, boah, der Himmel sah hier so schön aus. Ich sage, ich weiß. Vor kurzem schickt uns jemand Bilder per WhatsApp, so sieht's über unserem Ort aus. Ich sage, ja, das sind immer Sterne. Wenn ich hier aus der Gemeinde gucke, da sind keine Sterne, ich fahre nach Hause, sind immer Sterne. Ich habe gesagt, das ist so schön. Und weißt du, das ist so, vielleicht so mit dem Augenschein gehst du rum und wenn du ganz, oh, hörst du eine Kuh und so, aber denkst du, das ist hier wirklich eine Dürre. Aber weißt du, in der Dürre sättigt uns der Herr. Ich gucke aufs Bild und denke, da sind die Sterne, ich denke, die ganzen Verheißungen und ich freue mich einfach. Und weißt du, mir kommt das gar nicht so dürre vor. Weißt du, und weißt du, einmal hatten wir Besuch und um 10 Uhr abends so, sollen wir jetzt einen Döner bestellen, habe ich gesagt, weißt du, das habe ich damals auch versucht, als ich hierher gekommen bin. Ich habe gesagt, aber hier gibt's nach 10 Uhr keinen Döner mehr. Weißt du, so, wo ich hergekommen bin, da konntest du noch um 11 Uhr einen Döner kaufen. Da war noch sehr, sehr voll die Stadt, ne, wenn du dann hingefahren bist. Da konntest du auch noch um 12 einen Döner bekommen. So als Jugend sind wir dann mitten in der Nacht, irgendwann haben wir Döner gekauft. Da habe ich gesagt, hier nach 10 wird schwierig. Und weißt du, wie kannst du hier leben? Fragen dann manche Leute. Und weißt du, das ist so dürr und wenn du hier lang fährst und guck mal hier und guck mal da. Aber weißt du, in dem allen, das mag ja alles sein, dass das für unsere Augen dürre aussieht und für andere auch noch mehr, die hierher kommen, die was anderes gewohnt sind. Aber weißt du, Gott hat gesagt, er wird in der Dürre unsere Seele sättigen. So wie wunderbar ist das? Es geht ja eigentlich primär gar nicht um die Dürre, es geht um das Wasser. Und der Ort, wo der Herr uns hingesetzt hat, ist der beste Ort mit ihm. Und das ist dann wunderbar und das ist dann schön. Ja, und dann ist es herrlich, weißt du? Und wenn ich so ein Großstadt-Feeling haben will, also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, so 2000 Einwohner, aber dann ein Kilometer weiter war ja die Stadt, zu dem das Dorf gehörte, weil hier hatten wir schon so 60.000 Einwohner oder keine Ahnung, irgendwie schon ein bisschen größer. Und weißt du, wenn ich so Stadt-Feeling haben will, dann fahre ich zum Beispiel nach Chemnitz, ne? Dann haben wir da so eine schöne Einkaufspassage und da wird mal richtig schön angerempelt, ist alles voll. Ab und zu habe ich so das Bedürfnis, oh, jetzt wäre schön, mal so einkaufen zu gehen, dass du überlegst, musst du da lang, und dann fahren wir dahin. Oh, schönes Feeling, ne? Für manche ist das stressig, die denken, ey, lass mich meine Ruhe. Ich finde schön, wenn alles leer ist, ne? Bei mir ist es umgekehrt, ne? Merkt, wenn so richtig alles zu Weihnachten einkaufen, das ist so schön, ne? Keinen Parkplatz zu finden, ich freue mich dann, sag, oh, ist das ein Feeling, ne? Alle um mich herum, ey, ist das nervig? So, nee, das ist doch mal schön, ne? Weil so, erinnert mich dann so an meine frühere Zeit, ne? Oder gedacht hast du, ne? Aber, ja, und es geht eigentlich aber gar nicht um das alles, es geht einfach darum, wenn wir dort sind, wo der Herr uns haben will, er wird uns sättigen in unserer Dürre. Und weißt du, du kannst in der großen Großstadt wohnen und alles Mögliche haben und trotzdem ist dein Herz in der Dürre. Trotzdem ist dein Herz nicht zufrieden. Trotzdem ist dein Herz nicht glücklich. So, es kommt nicht primär auf die Umgebung an. Es kommt einfach darauf an, dass der Herr Wasser fließen möchte. Ja, und er hat das verheißen, das ist so wunderbar. In der Dürre wird er Wasser fließen lassen. Er wird unsere Seelen sättigen und unsere Gebeine stärken. Ja, es mag Dürre um dich herum sein. Es mag Dürre sein in diesem Ort. Es mag Dürre sein in deinem Umfeld. Aber weißt du, der Herr wird, wie heißt das so schön, überleg dir mal, Jesaja 58,11, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen. Er wird nicht aufhören, dich zu leiten. Er wird nicht damit aufhören. Er wird dich permanent leiten. Halleluja. Das ist so wundervoll. Das ist so herrlich. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Puh. Halleluja. Aber wir können etwas tun, damit wir dieser bewässerte Garten sind. Wir können etwas machen, dass wir aufblühen. Und da lesen wir im Psalm 1. Ich lese mal den ganzen Psalm 1. Von 1 bis 6 lese ich. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Warum? Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht zu die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Hier ist es so wunderbar, wir können etwas dafür tun, dass wir wie ein Baum sind, der gepflanzt ist an Wasserbächen, also der immer Wasser hat, beständig Wasser hat. Das ist der Plan Gottes für uns. Der Plan Gottes für uns, das ist, wir voll im Saft stehen, voll im Saft des Heiligen Geistes, voll im Wasser, gepflanzt an Wasserbächen. Jetzt sagst du, ja, aber mein Leben ist nicht so. Ja, mag sein, aber das ist die Verheißung für dich. Das ist das, was der Herr vorhat. Vor kurzem hörte ich, dass jemand ein paar Sachen sagte wie er sich Gemeinde vorstellt und dass er sich nicht vorstellen könnte, dass das so und so ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es steht ja so und so in der Bibel. Es spielt gar keine Rolle, ob wir uns etwas vorstellen können, was Gott gesagt hat, das wird so werden oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Wenn Gott sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und so stelle ich mir das vor, dann ist es Gott doch egal, wie wir darüber denken. Wenn wir sagen, ja Gott, ich denke nicht, dass das klappt. Natürlich wird es funktionieren. Weil Gott handelt ja nicht nach unseren Vorstellungen, Gott sei Dank. Weißt du, wenn du eine höchste Erwartung hast heute Morgen, für dein Leben was zu empfangen, diese Erwartung kann gar nicht hoch genug sein. Weil Gottes Gedanken sind noch viel höher als unsere Gedanken. So, das heißt, egal, was für gute Verheißungen, die du heute vorstellen könntest, was der Herr für dich hat, oder du kannst Gott gar nicht übertreffen in seinem Denken und in seinen Gedanken. Das funktioniert gar nicht. So, und der Plan Gottes lesen wir hier. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Besseren. Vielleicht denkst du, ja, Tag und Nacht, das ist übertrieben. Manche Leute reagieren dann so aus dem Fleisch. Die sagen, ja, Tag und Nacht. Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Muss ich mir überlegen, auf Arbeit, wenn ich jetzt nachsinne über die Bibel. Das geht doch überhaupt nicht. Ich muss mich konzentrieren. Das klappt doch gar nicht. Oder nachts, soll ich die ganze Nacht aufbleiben oder was? Kann ich nicht mehr schlafen? Soll das denn sein? Übergeistlich? Schon mal solche Leute getroffen? Die auch getroffen. Nein. Nee, da beherrsche ich mich schon.
weißt du, die Bibel sagt, dass es möglich ist. Es ist möglich, Tag und Nacht mit dem Herrn verbunden zu sein. Wenn ich Tag über ihn suche, dann wird er dafür sorgen, dass mein Geist ihn nachts suchen wird.
Wenn ich mal auswärts bin und ich bin, ich habe kein Einzelzimmer, sondern mit jemand anders, dann warne ich dir immer vor und sag: Pass auf, es könnte passieren in der Nacht. Erschreck dich nicht, dass ich irgendwas mache. Wie, was mache ich? Sag: Nein, ich werde dich nicht betatschen oder so. Aber da musst du keine Angst haben. Aber ne, es kann sein, dass ich in Sprachen spreche oder dass irgendwas passiert. Weißt du? So, weil ich ja in der Nacht auch Gott suche. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe das einfach festgelegt. Ich habe in der Bibel gelesen, guck mal hier, ich soll Tag und Nacht nachsinnen. Da habe ich gesagt, okay Gott, wenn ich schlafe, ich werde trotzdem im Geist nachsinnen. Weiß nicht, wie du das hinkriegst, mach das. Weil die Bibel sagt, dass es möglich ist, Tag und Nacht nachzusinnen. Also muss es nachts irgendwie gehen. Und es geht ja nicht 24/7, also nie mehr zu schlafen als Einzelperson. Das funktioniert nicht, aber irgendwas muss funktionieren, dass Gott sagt, Tag und Nacht nachsinnen. Und es ist möglich. So ist oft, ich gehe dann mit dem Wort Gottes schlafen, bete in den Schlaf hinein, dann träume ich etwas, manchmal werde ich noch in der Nacht wach, bete dann wieder, dann schlafe ich weiter und wach morgens auf. Oft habe ich Träume und dann starte ich im Gebet. So, die Nacht war sehr erholsam im Geist. Manchmal habe ich nichts geträumt, dann bete ich aber trotzdem, sag, irgendwas habe ich geträumt, kann mich nicht dran erinnern, aber es war gut. Warum? Weil das in der Bibel steht. Manchmal sinne ich nachts nach und kann mich nicht erinnern. Denkst vielleicht, Stefan, das ist verrückt, ja, aber schön. Als ich das gelesen habe und angefangen habe, habe ich definitiv mehr in der Nacht mit Gott erlebt. So. Also gibt es Dinge, die verstehen wir nicht, die können wir auch nicht erklären, die können wir auch nicht begreifen. Aber wenn sie in der Bibel stehen, können wir einfach sagen, okay, danke. Der Herr gibt es den Gerechten im Schlaf. Gut, prima. Ist keine Ausrede jetzt für dich ständig zu schlafen, aber... So, und dann heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Genau, wenn du in der Nacht nachsinnst und sagst, danke Gott, in der Nacht, ich werde nachsinnen, ich bete für gute Träume, die Nacht wird sehr gut werden. Du wirst aufstehen am Morgen und du wirst gepflanzt sein wie ein Baum an Wasserbächen. Du wirst sagen, das war erholsam, das war gut. Und dann ist die Nacht manchmal gar nicht so lang. Na, heute, die Nacht war gar nicht so lang, so 3 Uhr war bei mir irgendwie so Feierabend. Das ging irgendwie nicht so. Und trotzdem, ich war so gesättigt und gekräftigt in der Nacht, ja. Das Wunderbare ist, Gott hat das verheißen, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter welken nicht, alles, was er tut, gerät wohl. Ist das nicht wunderbar? Alles, was du tust, gerät wohl? Ich sag so, ja, aber das ist auch nicht so in meinem Leben. Nicht alles, was ich tue, gerät wohl. Das mag sein. Aber weißt du, Gott hat doch gesagt, dass er das tun wird. Das ist doch wunderbar. Weißt du, oftmals lesen wir das und sagen, wow, ne? Wie klar. Wie klar das Wort ist. Hast du schon mal so gesehen? So klar, ne? So klar und so wahr. Ja, und jetzt bin ich rausgekommen. Ne? Ah, so schön, ne? Ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Halleluja. So, das Wort Gottes hat recht. Und wenn wir da hineinkommen und sagen, okay Gott, du hast recht, egal wie sich das für mich anhört, dein Wort hat recht, tu, wie du es gesagt hast. Weißt du, Maria hat die Botschaft bekommen, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Was hat Maria gesagt? Nee, das geht nicht. Das klappt, nee, das funktioniert bei mir nicht. Mm-mm. Doch, du wirst, nee, wirklich, ey, jetzt mal ehrlich. Gabriel, das klappt nicht. Wirklich nicht. Das wird nicht funktionieren, glaube ich dir nicht. So, sie hat mit ihm dann nicht ständig die ganze Zeit rumdiskutiert. Am Anfang war schon befremdlich für sie, aber dann hat sie gesagt, okay, hier, ich bin deine Magd. Okay, wenn Gott das gesagt hat, gut. Sie hat gesagt, nee. Oh, Maria, du bist ja ein bisschen dicker. Ah, hab da viel gegessen. Nee, die Vision, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Es sind viele Dinge in der Bibel, die konnten sich die Leute nicht vorstellen. Und genauso ist es heute mit uns. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht vorstellen. Aber weißt du, was haben die Leute gesagt? Haben die es immer verstanden? Nein. Die kamen an den Punkt, dass sie gesagt haben, okay, Herr, Wenn du das gesagt hast, dann mach.
Ist doch herrlich, oder? Das ist doch total entspannt, oder?
Ja, Frucht bringen, wie anstrengend ist das? Hast du dich mal vor einem Baum gestellt und zugeguckt, wie der Frucht bringt?
Kommt ein Apfel raus. Hammer. Ey, der ist rot angelaufen, der Baum.
Die bringen einfach Frucht. Verstehst du, das macht Spaß, die Frucht zu bringen. Das macht Spaß. Wie entstehen Kinder? Das macht Spaß. Sollte nicht anstrengend sein. So, hier siehst du, da kommt eine Frucht und genauso ist es mit unserem Leben. Gott möchte, dass wir sein Garten sind und er bringt Frucht hervor. In Gemeinschaft mit ihm bringt er Frucht. Das ist, was Gott gesagt hat im Psalm 1, weißt du? Er sagt, wandel nicht auf dem Rat der Gottlosen. Tritt nicht auf den Weg der Sünder, geh nicht hin, wo die Spötter sitzen, sondern jetzt tu etwas, hab deine Lust am Gesetz des Herrn und sinne darüber nach. Was passiert dann? Du bist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der immer Frucht bringen wird. Was hast du denn gemacht? Du hast Gemeinschaft gehabt mit ihm. Und weißt du, das ist interessant, ich möchte überhaupt nicht sagen, irgendwie etwas Sexuelles andeuten. Überhaupt gar nicht. Aber weißt du, in der Bibel gibt es eine Intimität zwischen Gott und Mensch. Die hat überhaupt nichts mit einer sexuellen Hinsicht zu tun, obwohl ich weiß, dass das Wort erkennen aus dem Hebräischen, wenn da steht, der Mann erkannte seine Frau, bedeutet es oftmals oder immer, wenn dann steht, und erkannte den Herrn, dass das genau dasselbe Wort ist, also mit ihm reden oder diese intime Beziehung. Aber das ist etwas im Geist, was passiert ist und was nicht irgendwie auf einer menschlichen, sexuellen Ebene zu verstehen ist. Aber trotzdem reden wir von einer Intimität im Geist. Das ist rein, das ist heilig, das hat nichts mit Sex zu tun, so. Es ist etwas Wunderbares. Und weißt du, im Geist mit dem Herrn kommt Frucht heraus. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, entsteht Frucht. So, das bedeutet, Gott sagt, wie kannst du ein Baum werden, der wie gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu jeder Zeit? Indem du die Lust hast am Gesetz des Herrn und über sein Wort nachsinnst Tag und Nacht. Also verkürzen wir das, brechen wir das herunter und dann heißt es einfach nur, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Indem wir ihn kennenlernen, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, bringt es Frucht. Mose hatte Gemeinschaft mit Gott und er kam runter von dem Berg und die Leute waren geblendet, da war Herrlichkeit auf ihm. Das war die Frucht von der Gemeinschaft. So, Mose saß noch nicht 40 Tage auf dem Berg. Mehr Herrlichkeit, mehr Herrlichkeit, mehr Herrlichkeit, mehr Herrlichkeit. Nein, er hat mit Gott geredet. Weißt du, aber die Herrlichkeit kam trotzdem. Natürlich, wir sehen, Mose hat gehungert nach der Herrlichkeit. Ja, aber als er da war, da siehst du, er redete mit Gott wie mit einem Freund. So, da war eine Beziehung, die stattgefunden hat. Da war etwas, was war im Geist eine Verbindung. Und das brachte Frucht in dem Leben von Mose. Halleluja. So, das ist so herrlich und so wunderbar. So, Psalm 92, 13. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht. Sie sind saftvoll und frisch. Halleluja. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das ist die Verheißung für jeden Einzelnen von uns. Selbst im hohen Alter? Ja, selbst im hohen Alter. Halleluja, guck mal. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. So kannst du auf dich aussprechen, wenn du sagst, oh, ich bin ab einem gewissen Alter, ich fühle mich nicht mehr frisch. Dann sprich das aus und sag, oh, Moment mal, das gilt nicht nur für die Teenies hier in der Gemeinde. Mm-mm. Auch wenn ich alt bin, ich werde Frucht bringen. Ich bin saftvoll und frisch. Kannst du einfach über dich aussprechen? Bin saftvoll und frisch. Jahr 2018, saftvoll und frisch. Halleluja. Warum musst du saftvoll und frisch sein? Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Deine Stimme ist noch nicht zu Ende geschallt. Egal wie alt du bist, deine Stimme ist noch nicht zu Ende geschallt. Dein Wort ist immer noch aktiv und dein Wort ist immer noch wichtig vor dem Herrn. Halleluja, so wunderbar dieses Lied, wenn wir das singen, und wenn am Ende die Kräfte schwinden.
weißt du, trotzdem, da ist etwas in uns, was wie der Löwe von Juda kommt und sagt, der Herr, trotzdem, er ist gerecht, ich vertraue trotzdem auf ihn. Halleluja, das ist so wundervoll. Oh, Halleluja, hast du schon mal erlebt, wenn ältere Menschen kurz vor dem Tod, die richtig mit dem Herrn unterwegs waren, ihr Leben und dann hauchen sie Lebensatem aus? Das ist der Hammer, wenn sie noch kurz vor ihrem Tod Zeugnis geben und sagen, ich freue mich auf die Ewigkeit, ich bin bereit. Wann endlich wird es kommen? Und die haben Freude. Uns in der Familie wird erzählt, als mein Opa von der Mutterseite gestorben ist. Die Kinder von ihm waren noch sehr klein gewesen alle. Und ich glaube, er ist, ich weiß nicht wie alt er ist, ich habe es immer mit dem Alter, kann ich mir nicht so merken. Ein bisschen über 40 war er, glaube ich. Und überhaupt. Und die wollten nicht, dass er geht, weißt du. Und irgendwie schien er schon die Herrlichkeit zu sehen. Er hat gesagt, lasst mich gehen. Lasst mich bitte gehen. Und da war eine solche Freude auf dem Himmel, dass er das nicht wollte. Ja, aber die kleinen Kinder und aber dies, aber das war alles in diesem Moment, war ihm das völlig egal. Er sah diese Herrlichkeit und hat gesagt, da will ich hin. Lasst mich gehen. Kannst du dir das vorstellen? Wow. Halleluja. Also freu dich, wenn du älter bist als ich. Du bist eventuell der Ankunft des Herrn noch näher wie ich. Ja, oh. Hast du was zum Freuen? So, und weißt du, dieser Fluss, und das habe ich so auch auf dem Herzen für dieses Jahr, was wir empfangen oder was da ist, es ist nicht nur für uns, sondern es ist zum Weitergeben. Es ist nicht nur für uns, sondern es ist zum Weitergeben. Weißt du, wir hatten eigentlich so vor, am Anfang das E-Seminar nur für uns als Gemeinde zu machen. Aber weißt du, dann war so, dass wir gedacht haben, nee, es wäre gut, auch die Möglichkeit geben, dass jemand von außerhalb kommen kann. Und wenn das nur ein Ehepaar von außerhalb ist, ist eigentlich egal. Wir geben die Möglichkeit, weil wir wollen nicht nur für uns, wir wollen weitergeben. Und ich finde das so immens wichtig. 2. Könige 4. Lesen wir, und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, was wollte ich denn hier machen? Ah ja, genau, okay, ist alles gut, okay, ist gestorben, es riecht schon vom Tod, ne? Eben habe ich noch gesagt, freu dich, jetzt bist du schon tot hier, nein, alles gut. Dein Knecht, dein Mann ist gestorben, aber du weißt, dass er dein Knecht, den Herrn, fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen, ah, genau, und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus. Deine Magd hat nichts im Haus. Und weißt du, so oft sind viele Christen so, ich habe nichts. Weißt du, was kannst du dem Herrn geben? Was kannst du für den Herrn tun? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich muss erstmal wer sein, um was tun zu können. Ich muss erstmal einen Namen haben, um was tun zu können. Ich muss erstmal eine Position haben, um was tun zu können. Die Leute müssen mich erstmal kennen, um was tun zu können. Ich habe nichts. Und dann sagt die Frau, ich habe nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Und weißt du, so oft, wir erkennen gar nicht, wer in uns ist. Und wir sagen, wir haben nichts. Es ist nur Heiliger Geist, so ein bisschen da, aber ansonsten nichts. Ah! Weißt du, der Herr ist in dir. Was steht? Christus, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, Hoffnung der Herrlichkeit in euch. Da ist etwas, was größer ist als alles andere. Und wenn du auch vielleicht denkst, was habe ich denn schon? Ich habe nichts. Ich habe nur ein bisschen Heiligen Geist in mir. Nur ein bisschen ein Krug mit Öl. Und guck, was der Prophet sagte. Er sprach, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür. Guck mal, hier sagt er jetzt, weißt du was? Hol alle möglichen Gefäße, so viel du bekommen kannst. Hä? Ich hab doch nichts. Ich hab doch gar nichts. Warum soll ich jetzt noch Gefäße holen? Was soll ich denn damit machen? Wie wird es werden? So, und dann... Und deine Söhne, hinter dir zu und deine Söhne, und gieße Öl in all diese Gefäße. Was voll ist, trage weg. Interessant, ne? Sie sagt, ich hab nur ein bisschen Öl. Ja, okay, sagt der Prophet, geh hin, hol alle möglichen Krüge und dann machst du die alle voll. Mit was? Mit nichts. Das, hä?
Das ist unlogisch, das klappt doch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. So, was machte sie? Und sie ging weg von ihm, schloss die Tür hinter ihren Söhnen zu, die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Sie diskutierte nicht mit ihm rum, sie sagte, okay, ich leih mir jetzt die Gefäße aus. So, dann gingen die rum, habt ihr ein paar Gefäße, wir brauchen die. Für was? Für Öl. Glauben wir. Okay, und dann haben sie sich die alle ausgeliehen, alle möglichen Öle, Ölkrüge, Gefäße, ne? Und sie goss ein. Und dann lesen wir, und es geschah, als die Gefäße voll waren. Kannst du dir das vorstellen? Die stand da mit ihrem Nichts. Ich habe nichts im Haus, nur ein Krug mit Öl. Jetzt kommt das erste Gefäß und die gießt und gießt und gießt. Dieser Trick, meine Kinder werden begeistert. Ich habe viele manchmal versucht, irgendwie, ne, irgendwas so zu machen, dann da waren die begeistert mit 3 Jahren. So. Vor kurzem habe ich noch mal was versucht zu machen, habe ich euch erzählt, mit diesem Würfel. Da gibt's diesen Würfel und wie heißt der, Rubik Würfel, und der hat von jeder Seite müssen dann gelb, rot, weißt du, von die gleichen Farben sein, so, ne? Und waren wir bei unserer Familie gewesen und dann meine Nichte, die hat das gemacht in 1,5 Minuten. Wir haben das so verstellt, wie es ging, in 1,5 Minuten fertig. So. Und dann habe ich gesehen, da war noch ein 2. Würfel, der war fertig. Und dann bin ich so ins Kinderzimmer gegangen, habe den 2. Würfel so hinter dem Schrank so hingestellt. Und ich habe gesagt, weißt du, das war überhaupt nichts. Ich schaffe das in ein paar Sekunden. Und alle Kinder versammelt um mich herum, sage ich, pass auf. Ne? Und dann habe ich so gemacht, die sind nicht hinterm Rücken. Habe ich so, warum nicht hinterm Rücken? Nicht, dass du was vertauschst. Sag ich, wie soll ich das vertauschen? Ja, doch, da ist doch gar nichts. Ne? Ist doch gar nichts. So, das geht doch gar nicht. Ne? So, und dann habe ich das so gemacht und hinterm Rücken und so. Und die sind natürlich nicht reingefallen. Ne? Die haben sofort gemerkt, hey, Moment mal, ne, mein kleiner Nathanael, der war schon ein bisschen beeindruckt, ne, kurzzeitig, aber die Mädels, das geht schon nicht mehr. Sagen, dann da war irgendwas falsch, da war irgendwas hinterm Rücken, ne? Und guck mal hier, und die gießt und gießt und nichts hinterm Rücken. Kein Schlauch angeschlossen, kein Krug mit doppeltem Boden oder so. Und die gießt und gießt und der nächste Krug und der nächste Krug. Kannst du dir das vorstellen? Nur ein bisschen. Und weißt du, wann hat es aufgehört zu fließen? Als die Gefäße alle voll waren. Und weißt du, ich denke, dass es nicht dran ist, dass wir aufhören sollen zu gießen. Weißt du, manchmal wir hören auf und sagen, ach, das ist genug. Aber weißt du, sobald sie aufhörte zu gießen, vermehrte sich das Öl nicht mehr. Und weißt du, wenn wir mit dem Herrn gehen und wir hören auf zu fließen, wir hören auf weiterzugeben, wir hören auf ihm nachzujagen, uns auszustrecken nach ihm und das weiterzugeben und voll Freude zu sein, es stoppt. Und dann kommen Leute mal vielleicht zu dir, Gefäße, die du gefüllt hast mit diesen Zeugnissen, was du mit dem Herrn erlebt hast, und die denken, was ist mit dir passiert? Und du willst wieder ihnen einschenken mit Zeugnissen vor 10 Jahren? Weißt du, es ist so wichtig, dass wir in diesem Fluss bleiben. Und verstehen, wir bleiben in diesem Fluss. Und dieser, das war der längste Fluss, 2700 Kilometer. Das war lange. Da dieser Fluss, ich denke, diese Länge, ich denke so, das, weißt du, das ist für dein ganzes Leben. Das ist für dein ganzes Leben. Das soll nicht aufhören, dieser Fluss. Weißt du, du sollst nicht irgendwann, jetzt habe ich genug gegeben. Das hört nicht auf. Weißt du, er sprach, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Interessant, ne? Wann hörte das Öl auf zu fließen? Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Kluck, hörte es auf zu fließen. Interessant, ne? So, das Öl hörte auf zu fließen. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. So. Aber weißt du, Psalm 74, 15, du ließest Quellen und Bäche hervorbrechen, du legtest Ströme trocken, die sonst beständig fließen. Weißt du, der Herr kann Ströme, die beständig fließen, trockenlegen. Er kann das machen. Aber weißt du, wir haben eben gesehen, dass er es liebt, in der Dürre deine Seele zu sättigen und dass du eine Quelle sein sollst, die niemals versiegt. Es soll nie aufhören zu fließen. Das ist niemals der Plan. Es soll nie aufhören in dir, dass du dich ausstreckst nach mehr, dass du Hunger hast, dass der Herr kommt. Das soll nie aufhören. Das soll immer weitergehen. Weißt du, und es ist mir so ein Anliegen, dass wir das auch als Gemeinde kultivieren, diesen Hunger nach mehr. Immer wieder, wir wollen mehr. Es ist nicht genug. Aber weißt du, wenn wir sagen, es ist genug, dann hört es auf. Und Gott möchte es nicht. Gott möchte nicht, dass es aufhört. Er möchte, dass es weiter fließt.
Dass es fließt und fließt und fließt und fließt. Da ist ein Fluss in dir, in mir, der beständig fließen soll. Halleluja. So am Euphrat wurden auch wichtige Entscheidungen getroffen. Ich will ein paar Bibelstellen vorlesen. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Oder andere Bibelstelle, wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu all ihren Nachbarn in Arava, im Bergland, genau, bis an den Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt es, das ganze Land in Besitz. Oder jeder Ort, auf dem eure Fußsohle tritt, soll euch gehören. Von der Wüste an, vom Libanon und dem Euphratstrom bis an das westliche Meer soll euer Gebiet reichen. So, oder zum Beispiel hier auch eine Schlacht, 2. Samuel 8, Vers 3. David schlug auch Hadarezer, den Sohn Rehobos, den König von Zoba, als er hinzog und seine Macht am Euphratstrom wiederherzustellen. Also auch am Euphratstrom fanden auch geschichtliche wichtige Schlachten statt. Also, weißt du, ich habe so gedacht, weißt du, wir könnten heute Morgen, kannst du so, wie soll ich sagen, so ein Euphrat-Altar auf Ruf können wir so machen. Weißt du, wir sagen, wir erklären jetzt gerade diese Zeit, die wir haben, zu einer Euphrat-Zeit. Wo wir sagen, es werden wichtige Entscheidungen heute Morgen in meinem Leben getroffen für das Jahr 2018. Ich wiederhole das einfach nochmal. Ah, gut. Doch, wir wollen das nochmal. Du kannst das jetzt so machen. Puh, ey. Puh. Wir gehen weiter. Prophetische Handlungen am Euphrat. Oh Mann, und der Euphrat, der war der längste Strom. Ne? Oh, das wird heute ganz lang. Nein. Prophetische Handlungen am Euphrat. Puh. Halleluja. Jeremia 13, Vers 3. Das Wort... Okay. Das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu mir geschah. Okay, warte. Das geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal so zu mir. Nimm den Gürtel, den du gekauft hast und um deine Lenden gelegt hast und mache dich auf und geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. So ging ich hin, verbarg ihn am Euphrat, wie der Herr mir geboten hatte. Und es geschah nach vielen Tagen, da sprach der Herr zu mir, mache dich auf und geh an den Euphrat und hole den Gürtel, von dem ich dir... Guck mal, du denkst manchmal, ich komme auf verrückte Ideen. Guck. Mein Gürtel habe ich noch nicht versteckt. Na, siehst du mich so zum Auto laufen. Also, da finde ich das hier schon schlimmer. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir waren mal im Urlaub gewesen, ich hatte meinen Gürtel vergessen und wir waren im Freizeitpark. Weißt du, wie anstrengend das ist? Aber meine Frau hat Gnade gehabt und hat mir ihren Gürtel geliehen. Ja. Nein, sie hatte Sachen, die nicht rutschen, deswegen war das. Aber mir ist, genau. So, und es geschah nach vielen Tagen, da sprach der Herr zu ihm, mache dich auf, geh in den Euphrat und hole den Gürtel, von dem ich geboten hatte. Überlegt, und das hat der Herr geboten. Der Herr sagt zu Jeremia, nimm deinen Gürtel und versteck den mal im Euphrat. Okay. Weißt du, wie viele Christen erstmal rum... Was? Also stell dir mal vor. Nimm deinen Gürtel und vergrab ihn hier im Garten an der Gemeinde. So, da fährt jemand, Gemeindemitglied fährt vorbei und sieht dich mit der Schippe. Hält an, was machst du da? Der Herr hat mir gesagt, ich soll den Gürtel hier vergraben. Jens. Ne? Und dann, wenn es so eine Tradition wird, haben wir überall Maulwurfvögel hier. Siehst du, alle kommen, alle Gürtel weg, weißt du?
Boah, ne, überleg dir mal. Und
er hat es einfach gemacht. Er hat es auch vergrabt, deinen Gürtel. Oh, guck, was für einen Sinn hat das denn? Weißt du, diese Diskussion gab es damals nicht so häufig. Gott hat das gesagt, da haben die das gemacht. Das waren prophetische Handlungen. Und da haben die es einfach gemacht. Fertig. So. Und so ging ich an den Euphrat und dann grub auf und nahm den Gürtel weg von dem Ort, wo ich ihn verborgen hatte. So, da hat er dann wieder rausgeholt. Was? Gemeindeglied fährt wieder vorbei. Wieder mit der Schippe. Was machst du jetzt? Ich hole ihn wieder raus. Ich sag, was hat das denn für einen Sinn? Jetzt weiß ich noch nicht, aber wird der Herr mir sagen. Das ist doch... Na, heute sagen die Leute manchmal, die Christen sind verrückt. Aber guck mal, es hat sich ja nicht viel geändert. Das hat sich... Die haben damals ja auch schon Sachen gemacht, wo du eigentlich normal sagst, hä, warum? So, aber weißt du, ich glaube, immer wieder Gott macht das, warum? Weil er den Verstand des Menschen demütigen möchte. Den Intellekt des Menschen, er demütigt ihn. Was steht im Korintherbrief, weißt du, wo wir denken, da sind wir so clever, da sind wir so schlau. Ach Gott, weißt du, er lacht darüber und sagt, da fängt seine Weisheit noch nicht mal an. Und dann sagt er, er hat das Törichte auserwählt. Warum? Weil die bereit sind, solches zu machen. So, und jetzt guck mal. Und siehe, der Gürtel war verdorben. Der taugte gar nichts mehr. Oh. Musst du einen neuen kaufen sogar. Stell dir das mal vor, ne? Es war der Gürtel kaputt. Der war verdorben. Und jetzt sprach Gott zu ihm und sagte, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. So spricht der Herr. Gerade so will ich den Stolz Judas und den Stolz Jerusalems sehr großes verderben. Dieses Volk, das sich weigert, auf meine Worte zu hören, das in der Verstocktheit seines Herzens wandelt und fremden Göttern nachgeht, um ihnen zu dienen und ihnen anzubeten. Das soll werden wie dieser Gürtel, der zu nichts mehr taugt. Weißt du, auf einmal, jetzt kannst du fragen, ja, aber warum hat der Herr ihm nicht einfach das Wort gegeben? Warum musste er denn den Gürtel vergraben? Weißt du, und das sind Argumente, die immer wieder Leute vorbringen, um mit ihrer Vernunft das Königreich Gottes zu erklären. Vergiss es doch einfach. Wie können wir das Königreich Gottes mit unserem Verstand erklären? Das hat doch noch nie jemand geschafft. Das funktioniert doch überhaupt gar nicht. Du kannst wissen, ja, es gibt Engel, aber das erste Mal, wenn du einen siehst, du wirst es nie vergessen. Deine ganze Theorie, die ist dir völlig egal. Warum kam der? Hätte ich nicht erst beten müssen? Hätte ich einen? Auf einmal stand er da. Haben mich nicht durchgelassen? Warum hat er nicht durchgelassen? Was soll das? Jeremia 51. Ja, war gut drauf, der Jeremia gefällt mir. Schon wieder. Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein drauf und wirf es mitten in den Euphrat. Schon wieder. Ein Gürtel am Euphrat vergraben. Jetzt kriegt er ein Buch, bindet einen Stein und stellt das mal vor. Stehen sie an der Elster. Über der Brücke. Bind einen Stein rum. Was machst du? Ich schmeiß ein Buch hier runter mit dem Stein. Warum? Hat der Herr mir gesagt. Wo kommst denn du her? Begegnungszentrum Greiz. Ach so. Du bist schon der 10. hier. Da ist ja alles voller Bücher. Na, interessant aber. Und sprich, so soll Babel versinken und nicht wieder hochkommen, infolge des Unheils. Jetzt macht er da noch ein prophetisches Wort. Stell dir mal vor, steht er da, bindet das rum und spricht was und wirft's rein. Vielleicht denkst du, ja, weißt du, in der damaligen Zeit, okay, aber heute, die würden einen für verrückt erklären. Hast du mal über die Propheten gelesen? Die wurden für verrückt erklärt. Die haben gesagt, dass die spinnen. Wir denken immer in unserer heutigen Zeit, ja damals. Nein, die haben nicht damals jeder ihren Gürtel vergraben. Die haben nicht alle Bücher in den Fluss geschmissen und was gesprochen. Das war nicht gang und gäbe. Das war genauso verrückt, wie wenn wir heute Dinge für den Herrn machen. Genauso. Offenbarung 9,13. Und der Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars. Und von den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprachen zu den sechsten Engel, der die Posaune hält, hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden und so weiter. Also hier siehst du auch eine Bedeutung in der Offenbarung mit dem Euphrat, ja. Das ist noch nicht zu Ende. Also hier siehst du, es wurden Schlachten dort geschlagen, Entscheidungen getroffen und prophetische Handlungen ausgeführt und Dinge losgelöst an diesem Fluss. Es war ein Fluss der Entscheidung, der wichtig war. Ja, so, und heute kann so ein Euphrat-Moment einfach für dich in deinem Leben sein. Dass du einfach sagst, ja, weißt du, ich möchte mein Leben in dem Jahr 2018 einfach ganz neu dem Herrn geben. Ich möchte diese Entscheidung einfach treffen, zu sagen, weißt du, ich gebe mich ihm ganz hin. Und ich weiß nicht, was der Herr alles sagen wird oder tun wird in dem Jahr 2018 mit mir, aber ich möchte ihm folgen. Und weißt du, wir können heute eine wichtige Entscheidung treffen. In diesem Gottesdienst heute kannst du für dich persönlich eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, heute diesen Moment erkläre ich zu meinem persönlichen Euphrat-Moment. Und ich erkläre, weißt du, dass ich mehr bekommen werde von dem Herrn. Und gleich werde ich so ein paar Worte sagen, die ich so empfangen habe, auch für das nächste Jahr. Und dann kannst du das so annehmen für dich und kannst sagen, okay, das ist das, was ich auf mein Leben ausspreche. Das wird kommen, das wird passieren. Ja. Hallo, können wir hier hinten die Anlage anmachen? Das wäre so wonderful. Perfekt, Halleluja. Das ist wie jetzt bei mir zu Hause. Okay. Sehr gut. Ja, ich habe so den Eindruck gehabt, dass der Herr etwas Neues unter uns tun möchte. Und es war so gewesen, dass, sehr gut. Ich hatte so gerade den Eindruck, weißt du, es ist so wie so ein Fluss, ne? So der Euphrat. Kannst du was drauflegen, wenn du willst. Ja, nee, habe ich jetzt ernst gemeint. Kannst du, wenn du willst, kannst du was drauflegen, aber wenn nicht, du kannst auch den Glauben haben, dass du es einfach in die Gegenwart Gottes hältst, aber heute wird was viel Besseres sein, weil du wirst dich in die Gegenwart Gottes heben. Das ist besser als alles, was wir dabei haben, was wir da hineinlegen könnten. Und im Jahr 2017 habe ich immer so Bilder und Visionen gehabt vom Wasser. Und oftmals in dem Jahr ist mir was verschüttet. Also, ne? Ich habe immer gedacht, warum verschüttet dies, warum das, ne? Und immer irgendwas mit Wasser oder ausgelaufen oder dies. Und ich habe immer gedacht, warum ist das so extrem? Ja, immer mit Wasser und das nervt irgendwie, ne? So. Und dann im Jahr 2017 habe ich mir ein Bild gekauft und da war auch so Wasser drauf und da war so eine wunderbare Bibelstelle drauf und ich musste immer wieder an Wasser denken. Und ich habe so gedacht, Mensch, irgendwie hat der Herr was vor, was so mit Wasser zu tun hat. Und ich wusste aber immer noch nicht so was. Ich habe so gedacht, okay, Herr, was möchtest du? Was ist so dein Plan? Und es gibt so eine Stelle im Johannes 7, dort steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich möchte es einfach so über dich ausrufen, weißt du, wenn du glaubst, was die Schrift gesagt hat, dann werden Ströme aus deinem Leibe fließen, Ströme lebendigen Wassers. Du wirst der Garten Gottes sein. Eine Quelle, die niemals versiegt. Und Ströme lebendigen Wassers werden aus deinem Leibe fließen. Jesus hat das gesagt, wer mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Eine Quelle, die niemals versiegt.